Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über Bildstrategien für Marken in Zeiten von KI. Leonardo da Vinci formulierte es einst so: Der Mensch ist ein Augenwesen. Rund 80% aller Sinneseindrücke nehmen wir über die Augen wahr. Unser Sehsinn ist nicht nur der leistungsfähigste, sondern auch der schnellste. In wenigen Millisekunden verarbeiten wir visuelle Reize, analysieren sie unbewusst und bewerten sie emotional. Das Auge war für unsere Vorfahren überlebenswichtig, um Orientierung, Gefahr oder Beute rechtzeitig zu erkennen. Und deshalb baut unsere Wahrnehmungsarchitektur auch heute noch auf diese visuelle Dominanz. Doch das bedeutet nicht, dass wir optische Reize nur monosensual verarbeiten. Unsere Wahrnehmung ist immer multisensorisch. Wir verstehen die Welt einfach schneller und präziser über das Zusammenspiel von Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Denn jeder einzelne Sinn gleicht mit seinem zusätzlichen Signal das Rauschen aus, was alle anderen Sinne auch beinhalten. Aber das Visuelle ist oft der erste Reiz, der den Zugang zu allen anderen eröffnet. Und für Marken bedeutet das, wer nicht gesehen wird, existiert nicht. Wer visuell austauschbar ist, wird nicht erinnert. Und wer nicht erinnert wird, kann keine Marke sein. Denn Marken erkennt man daran, dass man sie erkennt. Und zwar auch dann, wenn niemand nach ihnen sucht, was der Normalfall ist. Denn Werbung ist fast immer ungewollte Kommunikation. Deshalb ist ein konsistentes, in Sekundenbruchteilen wiedererkennbares visuelles Erscheinungsbild kein Nice-to-have, sondern ein Must-Have, um Effizienz und Effektivität von Markenkommunikation zu sichern. Effektive Markenführung beginnt also oft mit einer einfachen Frage: Wie sieht die Marke aus? Und dabei spielen Bildwelten eine entscheidende Rolle. Doch mit der Explosion generativer KI wird die visuelle Kohärenz, diese sicherzustellen, eine strategische Herausforderung. Immer mehr Leute mischen mit und immer leichter lassen sich Bilder erstellen. Aber hübsche Bilder sind noch keine Strategie. Und um dieses Thema tiefer zu ergründen und Orientierung in der aktuellen Entwicklung zu geben, habe ich mir einen Experten eingeladen, Per Kasch. Und Per ist ein Grenzgänger zwischen Kunst und Strategie und ein Pionier in der Welt visueller Markenführung mit KI. Seine berufliche Reise begann ursprünglich durch die Leidenschaft für das Schauspiel in Norddeutschland und die hat ihn tief in die Welt der Emotionen und menschlichen Interaktion eintauchen lassen. Diese Erfahrungen prägten seinen Blick für Geschichten und führten ihn zur Fotografie. Seine Arbeiten, die ich mit großem Genuss mir noch heute zu Gemüte geführt habe, sind echte visuelle Erzählungen. Also sie haben eine hohe Tiefe und Nuance und zeigen eher menschliche Verbindungen mit Dingen, aber auch zwischen Menschen. Und doch Per wollte dann nicht nur ästhetische Bilder schaffen, er wollte visuelle Kommunikation strategisch für Marken gestalten. Und dieses Ziel führte ihn dann an die Hochschule für Wirtschaft in Zürich, wo er noch Marketing und Kommunikation studierte. Heute produziert er per Stand- und Bewegtbild Inhalte für Werbung und Unternehmenskommunikation und hilft mit Side-Effekt Organisationen dabei, visuelle Kompetenz zu entwickeln. Und er sagt, Bauchgefühl ist nur dann sinnvoll, wenn es auf fundiertem Wissen basiert. Alles andere ist geraten. Und das ist für Marken fatal. Schon mit dieser Aussage allein hat er sich eine Einladung hier verdient. Herzlich willkommen bei Markenkraft, Per.
Hallo Olaf, schön, dass ich da sein darf.
Super. Ja, lass uns starten. Einfach mit dir. Schauspielerei, Fotografie waren die Stichworte. Aber womit hast du denn ganz ursprünglich mal dein erstes Geld verdient? Wo bist du aufgewachsen und wer hat dich als erstes für irgendwas bezahlt?
Das war tatsächlich auch im Bereich der Markenführung. Das war Zettel austragen.
Oh.
Das klassische. Ein Teil. Das war das Einzige, was es damals eigentlich im Norden so als kleiner Nebenjob gab. Das war Zettel austeilen von der ortsansässigen Druckerei. Das wurde genannt das Käseblatt, das hieß aber eigentlich anders. Aber alle haben das nur das Käseblatt genannt und da hat man dann, glaube ich, pro verteilten Zettel 0,5 Pfennig bekommen oder irgendwie sowas. Also so eine ganz absurd kleine Zahl. Da musste man ohne Ende Zettel verteilen.
Aber hallo.
Ja,
ich kenne das. Ich habe das auch gemacht. Also das war verdammt anstrengend. Das war schlecht bezahlte Job, aber ja. Und dann waren wir irgendwann mal zu müde, die weiter alle auszutragen und haben dann so einen ganzen Packen in so einen Hauseingang reingelegt, was dann dazu geführt hat, dass sich der Hausbesitzer beschwert hat und wir dann gar nicht bezahlt wurden. Das war unsere erste Runde.
Das ist immer sofort aufgefallen. Also ich war wirklich erstaunt, weil das war ja kein Magazin. Da war ja kein Mehrwert drin. Das waren ja gefühlt eigentlich nur Einzelanzeigen aneinander und da war vielleicht noch so ein kleiner Leitartikel, der keinen interessiert hat. Aber wir haben wirklich, wenn du mal ein Haus, und das ist auch nochmal, kann man auch nochmal dazu, auf dem Land hast du halt eher Häuser, das heißt, bis du mal die Briefkästen alle hattest, das waren ja keine Hochhaussiedlungen, wo man dann schnell mal 1000 Blätter losgeworden ist.
Und dann hast du einen Zettel da eingeworfen und bist dann irgendwie 40 Meter hin, 40 Meter wieder zurück und dann zum nächsten Haus, dann bist du schon 5 Minuten unterwegs und hast 5 Cent, 5 Pfennig
vorbei, ne, der dann ja auch noch da auf der Route lag. Also, und wenn du dann ein Haus vergessen hast, weil du das wirklich vergessen hast, wegen einem Haus, versuchst ja nicht zu betrügen, dann hat derjenige natürlich angerufen und dann gab es dann die erste Warnung, zweite Warnung, bei der dritten warst du dann raus. Und das,
Also du warst ein Galeerensklave der Verkaufsförderung.
Ja.
Ja. Und wann war das dann das erste echte Geld, was du verdient hast?
Das erste echte Geld war tatsächlich, habe ich mir einen Job gesucht. Weil ich hatte ja immer das Interesse an der Schauspielerei und habe ja schon ganz früh auch so in der Schule im Theater gespielt. Und dieses grundsätzlich etwas darstellen fand ich immer ganz spannend. Und dann kam es dazu, dass meine Schwester Cheerleaderin wurde beim Footballclub bei uns in Kiel. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann festgestellt, dass die sogar ein Maskottchen haben. Und da stand immer nur völlig lieblos in der Ecke. Und da habe ich gedacht, naja, das ist ja eigentlich vielleicht auch ein Job. Und dann habe ich da mal anfragen lassen, was denn sowas kostet, was man denn bei sowas verdienen würde. Und da gab es 50 Mark. Für den Auftritt pro Spiel. Und das mussten vorher immer eigentlich die Mütter von irgendwelchen Cheerleadern machen, weil keiner wollte das machen. Das heißt, die haben natürlich sofort zugeschlagen dann bei mir und gesagt, ja, dann willst du das machen? Ja, sofort, 50 Mark. Was ich aber nicht wusste, ist, dass so ein Football, weil ich mich ja gar nicht für das Spiel an sich interessiert hatte, dass so ein Footballspiel ja keine, wie beim Handball oder Fußball, klare Zeit gibt. Also du weißt, du spielst bis jetzt 60 Minuten da oder 90 Minuten da plus einer kleinen Pause, sondern teilweise gehen die Spiele ja 6 Stunden. Und dann ist diese 50 Mark, waren dann tatsächlich sogar weniger als das Zettel austragen. Und ich stand da in der brütenden Hitze in Kiel im Stadion bei 30 Grad in diesem Polyesteranzug. Und das war furchtbar. Aber ich habe es trotzdem 2 Jahre gemacht und daraus hat sich dann ein Folgejob ergeben. Also insofern war es gut, aber das war so das erste ernsthafte Geld, wo man sagen würde, damit konnte man sich dann auch schon mal was gönnen.
Okay, super. Und was war die erste Marke, die in deinem Leben irgendeine Rolle spielte?
Ich höre ja den Podcast schon länger und jedes Mal, wenn du diese Frage stellst an einen von den Gästen, denke ich immer, was war eigentlich denn? Und ich glaube, meine allererste Marke war Mattel mit He-Man.
Oh, das war eine Antwort, die hatten wir noch nicht. Ja.
Also das ist wirklich die, wo ich wusste, das war der Schwimmkurs und da ging es dann darum, wenn man dann das Abzeichen schafft, dann darfst du dir was aussuchen. Und das war ganz klar, es musste He-Man sein. Und dann gab es ja noch die ganzen Folge, Fisto und wie sie, Men at Arms und wie sie alle hießen, die weiß ich auch immer noch. Und ich weiß, das war immer von Mattel und die hatten diesen roten Stern. Wir kommen ja vielleicht noch auf Brandcodes und Logos und das war dieser rote Mattel-Stern. Ich weiß nicht, ob der immer noch so aussieht, aber der war es damals.
Ich erinnere mich auch noch ganz genau dran. Und was man daraus auch lernen kann, warum war diese Figur so spannend? Weil die in einer Welt lebte.
Ja.
Ja, da waren Geschichten mit verknüpft und so und da kommen wir gleich drauf. Ja, sehr schön. Und dann bist du nach der Schauspielerei, bist du da zum Fotografen mutiert? Hast du es parallel gemacht? Oder?
Das war so also das richtige gelebte Klischee. Ich habe, glaube ich, von meinem Vater mit 8 Jahren eine Kamera bekommen. Also wirklich genau das, also natürlich keine Spiegelreflexkamera, das war damals so eine Animax hieß die, glaube ich. Das war so eine Schnippschnappkamera. Die hat aber schon Film und dann habe ich damals schon Fotos gemacht auf der Klassenfahrt nach Wieck auf Föhr und hatte mich immer mit diesem Thema Foto eigentlich, also das waren so diese 2 Herzen, die in meiner Brust schlugen. Das war einerseits dieses Schauspiel, aber dann auch wirklich Theaterschauspiel, also Schultheater und dann eben das Fotografieren. Und ich hatte mich damals auf der Schauspielschule beworben und hatte aber so eine Übergangszeit, die ich irgendwie noch überbrücken musste nach dem Zivildienst. Und da hatte ich durch meinen Job beim THW Kiel, wo ich tatsächlich dann ja mal als Maskottchen aufgestiegen bin, aber das ist eine andere Geschichte, da hatte ich dann ganz viel mit den Sportfotografen zu tun. Und dann habe ich die gefragt, du, kann bei euch eigentlich mal ein Praktikum machen? Dann habe ich gesagt, ja klar, kannst du ein Praktikum machen. Und dann bin ich dann nach Hamburg gegangen, habe da dann ein Sportfotografen-Praktikum gemacht bei Bongards, das ist mittlerweile in Getty Images aufgegangen. Und da habe ich dann so richtig die professionelle Fotografie kennengelernt. Und das war dann eigentlich wie nur für diese Überbrückungszeit, das war aber, hat mich extrem fasziniert. Dieses Fotografieren, auch im Stadion fotografieren, auf Punkt fotografieren, auch Emotionen beim Sport. Also ein Bild war natürlich nur spannend, wenn da auch da eine Geschichte passiert ist. Ne? Also wenn du einfach nur ein Spieler, der irgendwo mit dem Ball steht, das will kein Mensch sehen, sondern ein Zweikampf, ein Torjubel. Also immer irgendwas, was aus einer Situation entstanden ist und natürlich immer voll mit Emotionen. Und als ich dann irgendwann gemerkt habe, dass mit der Schauspielschule mir das eigentlich noch ein bisschen zu früh ist und ich noch nicht bereit bin, so an irgendein Stadttheater mit 22 zu wechseln und dann dafür immer zu bleiben, habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich dann doch nochmal die Fotografie genauer anschauen. Und so bin ich dann in der Fotografie gelandet und dann aber auch in der Werbefotografie, nicht mehr in der Sportfotografie, weil sich das auch extrem gewandelt hat und ich wollte mehr inszenieren. Und beim Sport ist man natürlich auf die Situation begrenzt. Man ist halt dokumentarisch da und inszeniert nicht selber. Und in der Werbefotografie habe ich dann viel mehr die Möglichkeiten gehabt, dann auch selber meine Geschichten zu erzählen.
Das ist ja interessant, was ja bei guten, auch so Sportfotografen, das ist ja so diese Millisekunde, die man dann abpassen muss. Und da sind die gleichen Fotografen, stehen am gleichen Ort, haben auch ähnliches Equipment und der eine macht ein großartiges Bild und der andere so ein Lala-Bild, ne? Das ist ja auch, und da ist ja nicht so, dass er dann bewusst drüber nachgedacht hat, jetzt ist der Moment da. Klar, natürlich, dann macht man tak, 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 da hat man also eine Auswahl von Bildern. Aber hast du es auch erlebt, dass du Leute kennengelernt hast, die einfach aus allem immer mehr rausgeholt haben?
Ja, also ich hab großartige Sportfotografen in der Karriere, sogar doch bei mir damals bei Bongards kennenlernen und erleben dürfen. Und die, was die meisten ja dann so gar nicht mitbekommen, es ist ja extrem viel Erfahrung wichtig. Also die großen Sportfotografen, wie beispielsweise Alexander Hassenstein, der war damals auch bei Bongards, der ist ein großartiger Sportfotograf, immer noch aktiv und macht richtig gutes Zeug. Und der wusste immer schon vorher, wo dann wohl alles stattfindet. Und er wusste,
weil er den Sport auch so, Sport so tief versteht, kannte. Er wusste, er hat gerochen, genau, da wird jetzt gleich was passieren.
Du positionierst dich genau an der richtigen Stelle am 16er, dass du weißt, da werden wahrscheinlich die Kopfballstarken gehen eher von der Seite. Das heißt, ich gehe nicht auf die rechte, sondern auf die linke Seite. Also Sachen, die da schon vorher mit eingeplant sind. Wo stelle ich mich, bevor das Spiel losgeht? Wo reserviere ich meinen Spot? Es wurden früher die Fototaschen hingestellt. Wehe, die wurde angerührt. Die Fototasche hieß, dieser Spot ist bereits vergeben. Und wenn man dann als Jungfotograf gedacht hat, man kann sich da auch nochmal, dann hat man da auch den Ärger seines Lebens bekommen. Also das gab's nicht. Und jeder hat auch die Fototaschen erkannt, von wem sind die denn? Aha, oh, bloß Abstand. Weil jeder da ums beste Bild gekämpft hat.
Und dann in der Werbefotografie, konntest du darauf zurückgreifen, dass was aus dieser Schauspielkunst, also du hast die Schauspielschule dann auch
Nach dem Vordiplom habe ich abgeschlossen, ja. Aber nicht das Ganze.
Also ja, ja, nur das, okay. Vordiplom aber trotzdem, ja, immerhin. Ich meine, erstmal angenommen zu werden, ist ja schon ein Riesending. Und dann hat sich die Fotografie aber mehr gezogen, weil dann ein Werk was bleibt? Oder was war so die Faszination von der Fotografie?
Ich glaube, ich wollte immer lieber wie selber inszenieren. Und das Problem ist, als Schauspieler wird man ja inszeniert. Also natürlich muss man selber die Rolle ja ausfüllen, aber am Ende gibt es dann immer noch einen Regisseur. Und ich fand dieses Geschichtenerzählen wahnsinnig spannend. Ich habe auch immer bei den Fotografen heißt das ja freie Arbeiten, dass man in freien Arbeiten eigentlich sein Können zeigt. Sagt, das ist so mein Bildstil. Und ich fand es immer spannender, freie Arbeiten wirklich als Geschichten zu erzählen. Also wirklich mit einem Startpunkt und einem Endpunkt und nicht einfach nur 6 Bilder von Menschen, die aber in sich miteinander nichts zu tun haben. Das fand ich dann immer zu langweilig. Ich wollte, dass da noch eine Dramaturgie irgendwie in den Bildern ist. Und das konnte ich mit Fotografie relativ schnell erreichen, auch viel schneller als Bewegtbild. Das war ja auch durchaus eine Möglichkeit. Und dann filme ich halt, dann werde ich halt Kameramann. Aber dann habe ich auch wieder einen Regisseur. Außerdem ist es wahnsinnig aufwendig zu filmen. Ich kam mit Fotografie sehr schnell an diese Emotionen, die ich unbedingt von diesen Bildern spüren wollte. Das konnte ich relativ schnell selber umsetzen und deswegen hat mich das am meisten begeistert. Und dann bin ich da, also wirklich, ich habe am Anfang sogar noch Still-Life-Fotografie assistiert. Da bin ich im Studio regelmäßig eingeschlafen, habe ich gemerkt, das ist es nicht. Also ich kann jetzt nicht 15 Minuten lang einen kleinen Spiegel schieben, damit der Reflex auf der Uhr Millimeter weitergeht. Da habe ich gemerkt, das geht nicht. Das ist nichts für mich. Also ich muss Menschen spüren, ich muss eine Geschichte spüren und nicht Objekte. Deswegen habe ich mich auch nie für Autofotografie interessiert. Das war für mich immer. Ich verstehe das, es ist auch wahnsinnig aufwendiges, spannendes Handwerk, aber mir fehlte da die Geschichte. Also diese Emotion, die brauche ich, um damit ich da wirklich auch genau weiß, wie dieses Bild dann wirken soll.
Da gab es ja mal die René Staudt Studios und diese Klasse an Fotografen. Aber gibt es die im gleichen Umfang noch? Ich habe da gar den Überblick ein bisschen verloren. Also gibt es noch eine wirkliche Autofotografie-Riege oder ist es alles mittlerweile von KI ersetzt worden?
Nein, nein, nein. Es gibt immer noch die großen Namen, die wir in Deutschland haben, die auch wirklich international bekannt sind. Uwe Düttmann, Kai-Uwe Gundlach oder auch die neueren Generationen. Heckel Männemann, David Daub, das sind so neuere, aber das gibt es immer noch. Es gibt auch immer noch, das ist tatsächlich auch immer noch für deutsche Fotografen noch ein großes Thema weltweit. Also wo es im Bereich, wo ich dann ja häufig war, dieses eher Menschen-People-Photography, da bist du jetzt nicht gerade weltweit unterwegs, da hat jedes Land so die eigenen Leute. Bei Autofotografie, weil das ja meistens ja auch mal globale Kampagnen waren und natürlich auch die deutschen Autofirmen sehr groß waren, waren dann die deutschen Autofotografen auch immer sehr gut gebucht, sage ich mal. Und auch immer noch. Aber es hat natürlich, es verändert sich da alles, ne? Alle haben denselben Druck, der jetzt durch die KI oder durch die AI jetzt auf sie einwirkt.
Ja, das ist spannend. Und da siehst du wieder diese Kraft der Herkunft auch, ne? Also das Parfum aus Paris, dem traue ich sofort mehr zu. Und ein Autofotograf aus Deutschland,
Der muss es können.
Ja, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, super. Und dann hast du da aber eine Weile als Fotograf ja auch erfolgreich gearbeitet, aber dann hat es dich weitergezogen, ne? So die Neugier ging immer weiter. Wie ist das gekommen? Was ich an der Anmoderation sagte, du hast dann gesagt, oh, ich muss jetzt hier irgendwie noch Marketingkommunikation lernen. Wie kommt man dahin?
Ja, das war tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, also gerade die visuelle Markenkommunikation, auch vor allem über Fotografie, ich hatte noch assistiert in der Zeit, wo das wirklich noch diese großen Plakate waren, die man dann auch immer erinnert hat, wo man wusste, aha, das ist jetzt wieder eine neue Kampagne. Da waren die digitalen Kanäle auch noch nicht so stark. Und mit den digitalen Kanälen hat sich die ganze Fotografie, aber auch das Bewegtbild extrem verändert. Man musste viel schneller, viel mehr. Und das hat dann auch so ein bisschen in meinen Augen dazu geführt, dass es dann die visuelle Kommunikation mehr dekorativen Charakter bekam, weniger strategisch. Und das hat mich dann auf Dauer auch ein bisschen frustriert. Also du bekommst Briefings von drei Mitbewerbern, die sind mehr oder weniger 1:1 wortgleich. Und auch die Moods sind Wort, also sind die Bilder sind gleich. Und da fragst du dich schon, aber das kann ja keinen Sinn machen. Und das kann ja auch nicht, also ist ja auch nicht, dass alle drei gerade ein Rebranding haben und deswegen nicht wissen, was die anderen machen, sondern die kennen sich ja auch gegenseitig. Also wie kann man sich dann so laissez-faire da positionieren? Wieso ist da so wenig strategischer Impact drin? Und das hat mich dann so ein bisschen frustriert, weil ich habe das Gefühl, was ich hier mache, ist Quatsch. Und das finde ich dann immer wahnsinnig schwierig. Dann muss ich extrem um meine Motivation kämpfen, wenn ich merke, das fühlt sich für mich nicht richtig an.
Und das Ergebnis ist, dass sie dann visuellen Trends hinterherlaufen.
Dass ganz viel nach Ästhetik ist. Also jetzt momentan haben wir einen extrem ästhetisch, also wirklich tageszeitästhetischen Drive, würde ich den jetzt mal nennen. Also man sieht was jemand macht und alle wollen eigentlich diesen Stil dann direkt haben. Da denkt keiner drüber nach, dass es ja eher sinnvoll wäre, nicht so austauschbar zu sein oder auch distinkt zu sein. Aber die meisten rendern diesen, also man kann bestimmte Bildstile, die jetzt gerade extrem angesagt sind, die findest du eigentlich in jeder Branche bei fast jedem Mitbewerber.
Und was ist das aktuell aus deiner
Eine Zeit lang war das jetzt sehr angeblitzt, so urban, weitwinklig, war jetzt in letzter Zeit sehr angesagt. Davor waren so diese Vibrant Colors, haben wir gesagt. Das hatte VW eine Zeit lang so ein bisschen am Anfang gehabt, so relativ bunte Farben, die aber miteinander sehr gut harmonieren. Ja, das gibt immer so Schübe, ne, die dann kommen. Aber dass es dann wirklich jetzt alle auch machen, weil dann natürlich auch die Insta-Filter da mitmachen und dann wird das so ein austauschbarer Brei. Und das hat mich so ein bisschen frustriert, weil ich fand, bestimmte Marken, die waren so stark visuell und sind dann auch in dieser Ästhetik verfallen, dass ich gedacht habe, entweder verstehe ich was völlig falsch oder vielleicht jemand anders. Aber ich habe es durchaus auch nicht, also ich habe es nicht ausgeschlossen, dass ich es völlig falsch verstehe und dann vielleicht zu kreativ daran gehe oder wie auch immer. Ich habe gedacht, das kann nicht richtig sein, dass alle gleich aussehen. Und das, dann kam Corona und wie gesagt, dieser erste Lockdown, wo ganz viele Menschen wahrscheinlich auf ihren Balkonen saßen oder auch in der Wohnung saßen oder wo auch immer sie saßen und überlegt
Leute Podcasts starten.
Oder Podcasts gestartet haben, genau, sowas gestartet haben, weil sie sich überlegt haben, also jetzt habe ich mal Zeit, wirklich nachzudenken Und wie soll das jetzt eigentlich weitergehen? Weil die Tendenz wäre jetzt eher, es wird alles noch austauschbarer und egaler. Und was natürlich dann auch passiert, in einem Markt, wo es egal ist, was man nimmt, ist natürlich nur noch der Preis der Faktor. Und das ist natürlich dann auch für alle, für die da ihr Geld verdienen, eigentlich nicht unbedingt ideal. Und da habe ich überlegt, ich will verstehen, ob das richtig ist oder nicht. Und da hatte ich einen Coach zu der Zeit, so einen Business-Coach. Der hat zu mir gesagt, naja, du sprichst vielleicht auch mit den falschen Leuten. Weil die Leute, die du als Fotograf meistens erreichst in Agenturen, das sind ja nicht unbedingt die Entscheider über die Budgets. Und das sind auch nicht unbedingt die Entscheider über das Gesamte. Sondern du verhandelst halt mit jemandem, der jetzt irgendwie mit dem Budget klarkommen muss. Und da passt jetzt entweder rein oder nicht. Und der ist auch nicht unbedingt jemand, der kreativ groß entscheiden darf, mag, will. Und du musst mit anderen Leuten reden in den Unternehmen. Aber die sprechen nicht deine Fotosprache und du sprichst nicht die Unternehmenssprache. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lerne ich denn diese Sprache? Und er hat gesagt, ja, ich glaube, da kommst du nicht an einem Studium vorbei. Und dann habe ich gesagt, oh, Studium auf meine alten Tage, genau. Und da war ich dann kurz, Und dann habe ich aber hier an der HWZ in Zürich ein tolles Angebot entdeckt, dass man eben berufsbegleitend, weil das war klar, weil ich natürlich auch Geld verdienen musste, das berufsbegleitend. Und hat aber wahnsinnig gute Lehrende, auch von der Uni St. Gallen, die dazu kamen und auch eigene Dozenten, die super waren. Ich sagte, okay, dann mache ich das so. Und dann habe ich 3,5 Jahre nochmal Marketing, heißt der Studiengang. Der heißt jetzt, glaube ich, sogar noch anders. Aber damals dieser Marketing. Und da habe ich den EMBA im Marketing dann gemacht. Mhm. Und da habe ich extrem viel über Marke gelernt. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Das hat mich richtig begeistert. Hab aber
da mal direkt eingehakt. Ja. Was war das? Was waren so die ersten Lerneffekte, wo du gesagt hast, oh, das habe ich ja vorher irgendwie, obwohl ich in der Praxis ja auch in der Kreation von Markenkommunikation schon so lange unterwegs bin, das hatte ich so nie auf dem Schirm. Also was waren so Aha-Erlebnisse?
Also grundlegend schon mal, was eigentlich beim Marketing alles zusammenfließt, ne? Also die 4 Ps, die waren mir natürlich überhaupt nicht klar. Mir war also das muss man jetzt, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber früher war natürlich am Kreativset oder an einem Fotoshooting-Set, da kamen ja häufig auch welche aus dem Marketing oder aus der Markenführung dazu, die hat man jetzt ja nicht unbedingt geliebt. Das waren die dann meistens komplizierte Fragen gestellt haben oder dann auch nicht ganz verstanden haben, was wir da machen. Und mit denen hat man sich dann eher so versucht, so wenig wie möglich, da hatte man hoffentlich noch einen Berater von der Werbeagentur, der den uns so ein bisschen weggehalten hat. So. Und jetzt habe ich auf einmal gemerkt, was bei denen alles überhaupt drin steckt, dass sie natürlich dann ganz andere Wünsche an so ein Fotoshooting haben, als jetzt meinetwegen der Kreative, der gerne die schönsten Bilder für seine Mappe machen will. Und das war wirklich spannend, so dieses ganze Strategische, was mir gar nicht klar war, wie eine Marke geführt und warum Marken, die ich ja auch kenne, so gut funktionieren, zu verstehen, dass das natürlich einen extrem strategischen Background hat. Das fand ich wahnsinnig spannend da.
Und da sind wir ja sozusagen bei dem visuellen Teil, was ja nur ein Teil der Gesamtstrategie ist. Also hast die Ziele besser verstanden, worauf eigentlich der ganze Prozess hinausläuft. Und dann kam eben die visuelle Strategie, womit du dich heute beschäftigst. Ja. Definier mal für unsere Hörer, es sind auch viele Junge dabei, die am Anfang ihrer Karriere sind. Was ist denn eigentlich eine visuelle Strategie?
Ja, also genau, also ich fand das alles sehr spannend, habe natürlich dann immer meine Expertise, was ja die visuelle Kommunikation oder die visuelle Markenkommunikation ist, dann so zusammengepackt. Deswegen habe ich gedacht, weil es gibt extrem viele gute Markenstrategen, aber die wenigsten haben wirklich diese Fokussierung auf das Visuelle. Und da dachte ich, das ist ja aber da, wo ich am meisten den Mehrwert bieten kann auch, weil ich ja weiß, wie man es umsetzt. Und eine visuelle Strategie ist eigentlich genau wie auch eine Strategie, das übergeordnete System dahinter, ne? Also du willst ja eigentlich versuchen, eine Marke klar zu positionieren mit den Werten, die eine Marke darstellt. Und das muss eben auch durch eine visuelle Strategie dann transportiert oder kommuniziert werden. Wie du schon am Anfang gesagt hast, gerade das Visuelle ist natürlich ein super schneller, vor allem auch meistens der erste Touchpoint ist visuell mit einer Marke. Und durch eine gute visuelle Strategie tritt die Marke in diesem ersten Kontakt dann auch so auf, wie sie dann später ist. Es ist immer ganz gefährlich, etwas zu visualisieren, was du dann später nicht bist, weil du natürlich dann extrem Bruch schaffst, ne? Also wenn du sagst, hey, wir sind total hip und fresh, hallo, und dann gehst du auf die Website und denkst, das ist aber komplett das Gegenteil, dann entsteht fast eher noch eine Reaktanz, weil du dich fast so wie hinter das Licht geführt fühlst. Also idealerweise führt eine visuelle Strategie dazu, dass sich die Marke visuell genauso anfühlt, wie sie sich eigentlich auch positionieren oder durch die Strategie positionieren will.
Also die richtigen Motive aktiviert. Und vor allen Dingen, das ist ja auch jahrelang nicht so richtig auf dem Schirm gewesen, rund um die Diskussion mit Distinctiveness, dass Distinctiveness ein wahnsinniger Faktor ist. Also das Allerwichtigste ist, überhaupt erkennbar zu sein. Ja. Und da spielt ja dann diese, eben dadurch, dass es so schnell ist, also die Überholspur erstmal in die Markenaktivierung rein. Ne? Farbe spielt da eine große Rolle. Und da kommst du natürlich aus der Fotografie und schaust, was können jetzt Bildwelten eigentlich ausmachen, um die Marke zu aktivieren. Im optimalen Falle sogar so stark, dass die Bildwelt selber zu einem Distinctive Brand Asset ist, dass man erkennt, ah, guck mal, die Art, wie das dargestellt wird, dieses Foto, die Art, wie es fotografiert ist, das Color Grading, das aktiviert die Marke. Ich weiß genau, wer das ist. Genau. Hast du da ein paar Beispiele, wo du sagst, die machen das besonders gut?
Ja, vielleicht noch vorab, weil diese Distinctive Assets, also die meisten denken da ja immer an Logo oder Typo oder Farben. Und wir haben tatsächlich festgestellt, es gibt so, man kann die eigentlich wie so aneinander anordnen, wie in so einer Perlenkette. Also so ein Logo ist relativ klar und stabil, auch wenn du es später den Mitarbeitenden zur Verfügung stellst. Also es wird sehr selten, sagen wir mal, ein Logo frei transformiert. Das passiert bestimmt, also ich höre ganz wilde Geschichten von dem Brandmanager, mit dem wir zusammenarbeiten, aber ich sag mal, da ist meistens schon sehr klar, da jetzt bitte nicht an rangehen. Dann kommt die Typo. Auch die ist meistens voreingestellt in ein System. Schriftgrößen kann man wahrscheinlich drüber streiten, aber auch da wird meistens dann noch alles eingehalten. Bei den Farben, da wird es dann schon ein bisschen, ne, da ist man dann schon wieder ein bisschen freier im Umgang. Aber bei Bildwelten, was dann so quasi das der anderen Seite statt dem Logo sitzt, da ist die Subjektivität tatsächlich völlig frei. Und das ist das, wo wir eigentlich sagen, die sind aber eigentlich am stärksten gerade beim Erstkontakt. Wenn wir überlegen, wir wollen eigentlich, dass jede Marke will wachsen. Und jede Marke braucht eigentlich immer Neukunden, so um zu wachsen. Und der Erstkontakt ist dann meistens visueller und den schaffst du erstmal nicht über ein Logo, weil ein Logo ist erstmal nicht emotional für jemanden, der diese Marke nicht kennt. Dann ist erstmal ein Logo. Das emotionalisiert noch nichts. Ein Apple-Logo jetzt emotionalisiert natürlich, weil du diese ganzen Geschichten von dem Unternehmen im Hinterkopf hast und weißt, das ist ja nur ein Ausdruck davon. Eine Bildwelt kann relativ früh aber schon emotionalisieren, selbst wenn du die Marke nicht kennst. Und da ist eben gefährlich, wenn das dann nicht konsistent oder auch nicht auf Punkt emotionalisiert.
Also beginnt das Markenstorytelling eigentlich genau in dieser visuellen Kohärenz von Bildwelten. Ne? Ja. Dass die Story der Marke da so in Sekundenbruchteilen im Sinne von, ne, ein Bild mehr als 1000 Worte in Sekundenbruchteilen. Und dann wird das Logo wird eher, das ist dann sozusagen der Kristallisationspunkt, wo dann das damit verbunden wird. Ja. Und dadurch kann es später das Logo, die ganzen Geschichten, wenn man jetzt an Nike denkt, ne, dann habe ich 1000 ikonische Sportfotografien, großartige Sportfotografien im Kopf, mehrere. Also ich sehe einen davon hier von Michael Jordan, der so von unten praktisch die Schwerkraft außer Kraft setzt und dann steht daneben auf dem Plakat Newton Null, Michael Jordan One.
Ja, sowas, perfekt.
Genau, sowas.
Da gibt es extrem ikonische Bilder, ne? Also auch dieses Michael Jordan, wo er die beiden Bälle hält und so gerade steht. Ja. Das ist ja auch ein Bild, was jeder sofort jetzt wahrscheinlich im Kopf hat.
Oder woraus dann später das Icon entstanden ist, wo dieser Sprung, wo er die Beine so.
Genau,
so,
das war ja so sein Signature-Jump.
Signature-Move, ne? beim Dunk, genau.
Ja. Und auch. In letzter Zeit, es ist tatsächlich immer schwieriger geworden, finde ich, diese Bildwelt. Eine ganz ikonische Bildwelt war natürlich Marlboro, der Cowboy. Das ist erstaunlich, weil in unseren Workshops zeige ich gerne mal so das Bild ohne Logo. Und auch Generationen nach 2000 geboren können das Marlboro zuordnen. Und wir wissen, dass die, glaube 96 ist sie zum letzten Mal gelaufen. Also das ist schon Wahnsinn, ne? Wenn du über 40 Jahre natürlich oder 30, 40 Jahre eine Bildwelt so stark dann auch prägst, natürlich auch mit dem Geld, das so extrem im Werbedruck dann auszuspielen, aber das ist immer noch in den Köpfen. Und das ist tatsächlich weniger geworden. Es liegt wahrscheinlich auch daran, es gibt einfach extrem viele Kanäle. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich auch dann klarer Grund ist, warum das jetzt nicht mehr funktioniert, aber es ist die letzte, die mir jetzt wirklich im deutschsprachigen Raum zumindest, die ich sehr stark fand, die aber leider dann abgelöst wurde, war die Lufthansa-Kampagne, die 2014, 15, das hat Sam Robinson damals als Fotograf umgesetzt. Fand ich unglaublich schön. Und ich war natürlich als Fotograf wahnsinnig neidisch, dass ich nicht machen konnte, weil es ist dann immer, also du spürst immer, wenn eine Kampagne wirklich gut ist, wenn du dich ärgerst, dass du sie nicht gemacht hast. Und ich habe mich so geärgert, weil die war so gut. Yeah. Und ja. Die ist aber dann leider, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ich glaube, Lufthansa hat eh ein Rebranding, die hatten dann ja auch auf einmal den Blau, wurde dann ja quasi auch das Heck da bei den Fliegern. Da war irgendwie ein großer Rebrand, dem ist dann auch diese Bildwelt so ein bisschen zum Opfer gefallen. Fand ich aber sehr schade, weil ich fand die sehr gut und die hatten wir auch in den Workshops mal und die ist auch immer noch sehr stark. Also die Leute, das war so eine tiefstehende Sonne, die immer in diesen Bildern drin war. Die schränkt natürlich ein bisschen ein vielleicht, aber die war wirklich ganz klar immer diese tiefstehende Sonne und alle konnten es Lufthansa zuordnen.
Also da würde ich ja die Hypothese wagen, dass es nicht an der Medienvielfalt liegt, sondern an der mangelnden Durchhaltekraft.
Ja.
Und vielleicht dem Personalkarussell in Marketingpositionen, wo der durchschnittliche CMO irgendwie 18 Monate verweilt und dann direkt natürlich seinen Fußabdruck hinterlassen muss. Deshalb, Uwe Munzinger und ich scherzen da immer drüber, wir müssen eigentlich einen neuen Marketingpreis ins Leben rufen, und zwar die ruhige Hand am Steuer. Also ein neuer Marketingleiter, der sich beherrschen kann, existierende Dinge, die gut funktionieren und vor allen Dingen auch Markencodes, unberührt zu lassen.
Ja.
Einfach weiter auf Kurs. Weil die Kraft von dem, was du gerade erzählt hast mit Marlboro, die hat sich ja auch nicht im Jahr 2 oder 3 entwickelt.
Nein, genau.
Ja? Aber nach 30 Jahren und dann eben in dieser visuellen Konsistenz, in dem Resonanzfeld, weil da wollte ich nämlich gerade mal hinaus. Was ja Marlboro gemacht hat, hat ja eine sehr distinkte Welt genommen, dieses Monument Valley.
Ja.
Und später dann übrigens noch auf einen anderen Bereich übertragen. Sie waren ja auch massive Sponsoren von Formel 1. Und da kenne ich noch Studien, wo nachgewiesen werden konnte, ein reines rotes Rennauto aktivierte schon Marlboro. Weil über so langen Zeitraum Marlboro Ferrari mit Formel 1 gesponsert hat. Und genau, und da ist also dieser Mut, wenn man einmal etwas wirklich Funktionierendes gefunden hat, dann auch konsequent durchzuhalten und eventuell das, was deine Mission ist, auch wieder Sensibilität zu haben, dass so etwas einfach wichtig ist und dass man da nicht mal eben rumkreiert.
Ja, und das bringt der Marke natürlich auch viel mehr. Ne? Wenn du auf Bestehendes, auf eine Wiedererkennung aufsetzen kannst, dann brauchst du auch weniger, also theoretisch auch weniger Werbedruck. Du musst auch nicht ständig neu produzieren. Es ist ja immer, das große Problem ist, dass ganz viele in den Marketing oder Marken oder Branding in den Abteilungen natürlich auch gelangweilt sind von ihren Bildern. Das verstehe ich auch, wenn du zum 5. Mal dieses Bild verwendest. Die Leute haben es bloß noch nie gesehen. Es ist ein absoluter Irrglaube, dass die Leute jeden Tag jede Information, die du irgendwie aus dem Unternehmen rausgibst, auch sehen. Das wissen wir ja nun spätestens seit auch mal ein Algorithmus sich irgendwo geändert hat und man nur noch drei Likes auf LinkedIn hat, merkt man, nee, so viel haben es dann doch nicht gesehen. Und das ist ja bei Unternehmen nicht anders. Und dieses Bild kann man wieder und wieder und wieder benutzen. Weil im schlimmsten Falle schafft es eine doppelte Wiedererkennung. Und ansonsten wird es halt einfach zum ersten Mal gesehen. Du kannst gar nicht verlieren, du langweilst keinen.
Genau, das wurde gerade untersucht an alten Werbespots, also die aus den 70er Jahren teilweise stammten und erfolgreich waren. Und die wurden einfach digital überarbeitet und dann nochmal getestet. Und die funktionieren heute genauso wie früher. Ja, es ist ja wirklich diese Langeweile, die du gerade beschreibst.
Ja.
Aber dann lass uns da doch mal Menschen, die das verstehen, ein bisschen Handwerkszeug an die Hand geben. Was erzeugt denn visuelle Konsistenz? Eins haben wir schon gerade, Resonanzfeld. Also wenn ich immer das gleiche Resonanzfeld benutze, also früher Becks übrigens auch gestorben, das Resonanzfeld des großen Meers, ne, mit den geblähten grünen Segeln, und da passierten halt Dinge, was ja so ein Kernnutzen, Kernmotiv von Biertrinken, Erfrischung, sofort aktiviert. Das heißt, ein super Resonanzfeld, dieses große, weite Meer, gleichzeitig auch sehr männlich, ne, so, da ich erober Dinge. Also das richtige Resonanzfeld, Monument Valley, das große, weite Meer etc. Da kannst du auch gerne noch ergänzen, was du noch als Fotograf vielleicht noch viel klarer siehst. Was gibt es sonst noch für Elemente, also wo Konsistenz überhaupt mit realisierbar ist?
Also das ganz Wichtige, was ich festgestellt habe, ist, dass wir diese Meer von Look and Feel einfach mal aufbrechen müssen, weil man hört immer von Look and Feel und das wird immer als ein Begriff eigentlich verstanden. Und das ist ein ganz großes Problem. Denn der Look ist das eine und das Feel oder Feel ist das andere. Das sind zwei komplett, also sind die zahlen gegenseitig aufeinander ein, aber es sind unabhängige Ebenen. Und in den meisten Fällen, beispielsweise im Visual Style Guide, hast du dann eine Überschrift Look and Feel und dann sind da 5 Bilder drin. Und damit kann man dann überhaupt nichts anfangen, weil es ist so, was ist denn Look und was ist Feel? Da geht schon los. Man muss sich erstmal klar machen, es gibt den Look. Das sind eigentlich die formalen Gestaltungselemente. Da sind zum Beispiel, also wenn wir jetzt beim Foto als Medium bleiben, da werden dann die Farben, die Helligkeiten, die Sättigung, der Weißabgleich, die Perspektive, das sind alles formale Gestaltungselemente. Damit gestaltest du ja quasi dieses Bild. Der Mensch oder die Person sind erstmal nur Objekte in dieser formalen Gestaltung. Im Viel wiederum kommen dann die Inhalte zum Tragen. Da ist dann eigentlich, was machen die Objekte, wer sind die Objekte? Also es sind beispielsweise Menschen, in welcher Situation stehen die zueinander, was passiert da, wo befinden die sich vielleicht auch, was ist die Tageszeit, das bedingt dann auch wieder das Licht und das Licht ist eigentlich auch ein formales, so wo, Licht ist ein Sonderfall, weil es formal und auch inhaltlich genutzt werden kann, aber alle anderen sind sonst sehr sauber getrennt. Und wenn wir uns das erstmal so ein bisschen so aufbrechen und sagen, Konsistenz geht vor allen Dingen über diese formalen Gestaltungselemente. Und die meisten beurteilen immer gleich den Inhalt mit. Und das ist egal. Es sei denn, du hast jetzt beispielsweise einen Versicherungsvertreter wie früher von der Hamburg-Mannheimer Herrn Kaiser, der immer in den Bildern drin ist. Okay, dann hättest du inhaltlich auch noch dieses Element Herr Kaiser. So, aber sobald du das nicht hast, geht es vor allen Dingen erstmal darum, dass die formalen Gestaltungselemente die Konsistenz machen. Die machen auch tatsächlich die erste Orientierung. Also wenn wir ein Plakat sehen, orientieren wir uns allererstes über die formalen Gestaltungselemente. Vielleicht eine Farbe oder irgendwas, was einen interessiert. Der Inhalt, also der Feel, ist dann eher der Verstärker. Der setzt dann quasi, wenn du dich orientiert hast und siehst da ein Plakat, weil du irgendwie darauf reagiert hast, weil wenn du es gar nicht siehst, dann ist es völlig egal, was der Inhalt ist. Wenn du aber erstmal drauf hinschaust, weil du irgendwie aktiviert wurdest durch die formalen Gestaltungselemente, dann kann der Inhalt wirken. Und dann sollte er natürlich idealerweise für dich relevant sein und dann auch irgendwie eine gefühlte Emotion dann auch bei dir auslösen, dass du dir das auch merkst. Dass du beim nächsten Mal sagst, oh ja, hab ich schon mal gesehen. Und nicht vorbeiläufst, denkst, schlimm ist nur, wenn du sagst, habe ich schon tausendmal gesehen und das stimmt aber gar nicht. Also dann bist du sehr generisch im Inhalt. Also da muss man natürlich dann mal aufpassen. Aber das ist, glaube ich, das wirklich Wichtige, dass man sagt, man trennt formal und inhaltlich, also Look und Feel. Und dann kann man anfangen zu sagen, konsistent sind wir vor allen Dingen erstmal im Look. Und da sollten wir dann darauf achten, hey, sind wir eher eine helle oder eine dunkle Bildwelt beispielsweise? Was für ein Licht nutzen wir? Welche Farben nutzen wir? Welche Farben wiederholen sich vielleicht auch? Wie sind die gesättigt? Und dass wir nicht in jedem Bild anders aussehen, rein formal schon. Weil dann ist es wahnsinnig schwierig, das wieder auf eine Marke zurückzubringen. Und da wissen wir...
Gutes. Ja, super. Also nur ganz kurz, wir können ein paar Links in die Shownotes packen. Also ein gutes Beispiel, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ist aber Hornbach zum Beispiel, empfinde ich formal als sehr konsistent. Also so im Color Grading, in der Art des Storytellings, also im Bewegtbild. Und was mir auch noch einfiel, was vielleicht sehr plakativ macht, ich sehe Wes Anderson, die Filme von Wes Anderson, der immer so auf Augenhöhe, also die Kameraposition immer so ganz klar auf Augenhöhe der Protagonisten hat und denen dann auch so folgt, als würde man denen wirklich ins Gesicht schauen, so wie wir beide uns jetzt anschauen.
Also er ist ja extrem symmetrisch. Bei ihm ist ja immer alles symmetrisch. Ne? Also das ist ja ganz wichtig. Und die Farben sind auch, also da sind zum Beispiel die Perspektive nutzt er extrem, die Farben, die Sättigung, Helligkeiten, Licht. Wes Anderson ist extrem konsistent in seinen Filmen. Und deswegen erkennst du auch beim Einschalten sofort Wes Anderson. Da brauchst du keine 3 Sekunden.
Das ist ja das, was wir wollen als Marke.
Das
ne?
wäre das, ist das, was wir wollen.
Er hat auch einen, das können wir verlinken, er hat einen großartigen Film für Mont Blanc gemacht. Mhm. Kennst du den? Ja, in den Bergen, okay, den verlinken wir dann. Ne, dann haben wir das, glaube ich, schon schön illustriert, was diese formalen Aspekte ausmacht.
Ja. Das ist wahnsinnig schwierig, was ich da, also da sehe ich ein ganz großes Problem, wenn ich da vielleicht aus der Praxis direkt ein Beispiel sagen kann, weil die einzige Möglichkeit, um das ja dann auch im gesamten Unternehmen weiterzugeben, was da wichtig ist in der formalen Gestaltung, ist eigentlich dieser Style Guide. Und wir haben nun festgestellt, diese Style Guides sind in ganz vielen Fällen wirklich im Bereich der, wie jetzt Bilder oder Bildwelten aussehen, nicht ausreichend. Man hat immer das Gefühl, dass dieser ganze Rebranding oder Branding-Prozess, der hat extrem viel Energie verschlungen im Bereich, wie sieht das Logo auch noch aus und vielleicht auch noch, welche Schriftart nehmen wir, welche Farben nehmen wir. Und dann, wenn das im Bereich, wie sehen wir eigentlich aus so visuell in den Bildwelten, da war die Energie nicht mehr da oder auch die Zeit vielleicht nicht mehr da. Dann sind da meistens so 8 Bilder drin oder teilweise auch nur 5. Und das heißt dann hier Look and Feel. Viel Spaß damit. Da muss ich als Profi, wenn ich so eine Style Guides dann bekomme, ich weiß nicht, wohin der Kunde möchte. Und ich bin jemand, der nun seit 20 Jahren in dem Bereich arbeitet und ich verstehe es nicht. Und wenn wir dann überlegen, dass das jetzt einfach als PDF oder wie auch immer in einem DRM oder wie auch immer dann irgendwo hingelegt wird, wie soll denn jemand, der nicht Vollprofi ist mit 20 Jahren, also wie soll denn dann jemand das verstehen, wenn selbst die Profis schon nicht genau wissen, was sie machen sollen?
Und dazu hast du ja auch deine Masterarbeit geschrieben, ne? Also Konsistenz von Bildwelt.
Ja, da habe ich tatsächlich mal interessiert, weil ich natürlich so ein Verfechter bin, hey, man muss die Marke spüren, es muss immer konsistent sein. Und, ach, ist doch nicht so wichtig. Und das hat mich wahnsinnig frustriert. Und dann habe ich gedacht, wie schreibe ich denn nicht eine Masterarbeit darüber? Und da habe ich dann, weil A, konnte ich dann extrem weit in diesen Bereich rein recherchieren, so, weil das muss ich ja eh in irgendein Thema und das hat mich nun extrem interessiert. Und ich hatte die Möglichkeit damals mit dem Steffen Schmidt, der ja auch schon zu Gast bei dir war, dann auch implizit eine Testung drauf zu machen. Und das war natürlich dann extrem spannend, dass wir, ich hatte die Bildwelt, konnte ich ja selber fotografieren. Das heißt, ich habe die Bildwelt fotografiert und die war inhaltlich wirklich gleich, aber formal, also der Look war einer. Bei der einen Bild, also bei den einen Bildern war der komplett konsistent mit sich, mit den Kontrasten in den Farben, ein Guss. Und dann haben wir nochmal eine Testbildwelt aufgemacht, also oder das Vergleichbare. Die vergleichbare Bildwelt, die war komplett inkonsistent. Die war einmal hell, dann war sie mal dunkel, dann war sie mal entsättigt, dann war sie extrem gesättigt. Und wir haben getestet, wie das eigentlich auf die Betrachter wirkt. Wie nehmen sie so eine Marke wahr? Und sie haben die tatsächlich, was wirklich, was wir festgestellt haben, ist, dass sie diese inkonsistente Marke auch als wahnsinnig inkonsistent empfunden haben, unterbewusst. Und wir wissen wiederum aus anderen Studien, dass das wiederum nicht unbedingt gut für eine Marke ist, wenn sie sehr inkonsistent wahrgenommen wird. Also allein das macht schon was aus. Und das, da reden wir nur über den Look. Der Look ist ja eigentlich, also da muss man ein bisschen Handwerk beherrschen, aber das ist jetzt nicht das Storytelling ist ja nochmal der viel größere Apparat. Aber alleine der Look führt schon dazu, dass du eine Marke als inkonsistent wahrnimmst und Vertrauen im schlimmsten Falle verlierst.
Ja, super spannend. Und es ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, auch gar nicht, es ist intuitiv, weil es ist ja so Marke hat ja auch so ein bisschen so eine Emotion wie so eine Freundschaft. Und jemand, ein Freund, der sich mal so verhält, ja, der ist immer kontextabhängig, der hat auch mal andere Klamotten an und so weiter. Aber eine Freundschaft entsteht ja auch aus so einer gewissen Erwartungshaltung heraus, ne? Und wenn ich mich nie darauf verlassen kann, wie der sich verhält, mir gegenüber, ja, dann... Wie stark ist die Freundschaft? Wie viel Vertrauen habe ich? Ja. Das passt sehr gut. Und das habt ihr dann implizit auch vermessen, ja. Also Vertrauenswert und so weiter. Ja. Und dann auch Motive, konntet ihr auch Erkenntnisse gewinnen, welcher Look entfiel bestimmte Motive verstärkt, also zum Beispiel eben Kontrast und Color Grading etc., dass bestimmte Motive davon stark beeinflusst wurden und andere wiederum nicht?
Nee, das haben wir konnten natürlich, der Look war dann schon im Ganzen. Ne? Wir haben nicht die einzelnen Elemente des Looks noch ausgemessen, weil das wäre dann auch viel zu, das ist dann ja. Das ist ja grundsätzlich das Problem.
Zu viele Variablen.
Genau, was ich, wenn man visuelle Kommunikation oder visuelle Markenkommunikation, es sind immer, die Studien sind meistens, also es gibt nicht so viel Studien, weil das Problem auch ist, es ist wahnsinnig schwer zu testen, ne? Auch was so langfristige Marken, man merkt natürlich über Jahre, hey, die Marke wird sofort wiedererkannt, super, da ist natürlich wahrscheinlich auch die visuelle Markenkommunikation ein großer Grund, aber eben wir können es ja nicht isoliert betrachten. Deswegen, es gibt nicht viele Studien, die sagen, wow, mit den Bildern ist jetzt deine Marke so viel besser gefahren. Das ist immer wahnsinnig schwer, obwohl wir es ja alle eigentlich bei uns selber wissen, wenn wir eine Marke wiedererkennen oder uns gefällt die besser, dass da schon ein Effekt ist. Aber wie gesagt, es ist wahnsinnig schwer, das auszumessen dann immer. Ne?
Und am Nullpunkt auf jeden Fall, aber nach 3 Jahren, 4 Jahren, wenn man einen konsistenten Bildstil gepflegt hat, kann man dann schon wahrscheinlich die Aktivierungskraft dieses
Bildstils. Das auf jeden Fall.
Ohne aber Logo, ne? Also anonymisiert und dann.
Da brauchst du bloß Logo. Eine Marke, die das eben auch macht, ne? Und mitmacht. Mhm. Also da brauchst du eine Marke, die 3, 4 Jahre wirklich so konsistent auch auftritt. Und das musst du erstmal, und die dann auch bereit ist, mit dir das zu messen. Also das heißt,
ja, oder im Fall von Marlboro über teilweise 25 Jahre. Ja. Ne? Oder, und das ist ja etwas, was sich, glaube ich, hoffentlich als Erkenntnis ganz langsam durchsetzt, wenn man schaut, wo sind denn die ganz starken Marken? Das sind die Konsistenten, die es schaffen, auch Brand-Plattforms, also eine Markenidee über einen sehr langen Zeitraum zu spielen. Ich habe in dem Podcast schon mehrmals Priceless-Idee von Mastercard oder eben Hornbach. Ne? Also es gibt immer was zu tun. Ne? Das Projekt in dir, mit dem du Dinge realisierst und eigentlich dein Leben zum Ausdruck bringst. Ne? Und das ist alles, das bleibt gleich und das funktioniert heute. Und das widerspricht ja dem, was vielleicht auch die Erklärung bietet, was du vorhin beschrieben hast, dass die Leute immer sich nach Veränderung sehnen, weil wir müssen doch irgendwie wieder spannend werden und so weiter. Ja, aber die archetypische Geschichte, die bleibt immer spannend. Die Menschen suchen immer nach Ausdruck, Bestätigung, Status, Sicherheit, Genuss etc. Und da die richtige Story zu finden und dann dem einen wiedererkennbaren Look mit Distinctive Brand Assets zu verschaffen, kann man viele Beispiele nehmen, die sich, wo man auch die wirtschaftliche Kraft, die hinter dieser Strategie steckt, ja lohnt. Aber nochmal zurück zu so einer praktischen Ebene. Das heißt, wenn jetzt einer der Zuhörer merkt, oh ja, das ist genau das, was er gerade beschrieben hat, genau so läuft das bei uns. Der Vertrieb wählt immer irgendwelche Bilder und ich schlage die Hände über den Kopf zusammen. Dann die Kampagne sieht wieder anders aus. Dann unsere Website, wir haben sogar eine Trennung zwischen Digital-Marketing und dem Rest des Marketings und die im Website-Bereich entscheiden sowieso selber. Was wäre deine sozusagen Empfehlung, da überhaupt grundsätzlich mal ranzugehen? Also zu sensibilisieren und Bereitschaft zur Veränderung zu erzeugen.
Was wir festgestellt haben, ist, dass eigentlich die gemeinsame Sprache fehlt. Also jeder geht eigentlich nur nach Bauchgefühl. Es gibt keine gemeinsame Sprache. Also es gibt grundsätzlich, die Kompetenz in der visuellen Markenkommunikation ist nicht so hoch. Also wir machen regelmäßig Befragungen bei den Teilnehmern unserer Workshops und Trainings und wir haben eine Quote von unter 30%, die wirklich mal eine fundierte Ausbildung haben im Bereich der visuellen Markenkommunikation. Und da gehört dann meistens auch schon dazu, ich habe Kommunikation studiert und da war mal ein Tag jemand da, der hat was zu visueller Markenführung gesagt oder zu visueller Kommunikation gesagt. In dem gesamten Studium von 3 Jahren. Also das qualifiziert schon für, ich hatte mal eine Ausbildung. Also und da, selbst damit liegen wir bei 30%. Es arbeiten extrem viele in dem Bereich eigentlich, die dann natürlich sich eher auf sich verlassen müssen oder dann jemanden fragen müssen. Und das führt dazu, dass du extrem viel Unsicherheit hast. Und das, was auch immer noch dazu führt, ist, du guckst eigentlich immer, was machen links und rechts. Und dann machst du das auch. Das ist auch wieder ein Grund für diese Austauschbarkeit. Du hast weniger Leute, die sagen, nein, das können wir nicht machen, weil das haben die gemacht. Wir machen es jetzt mal extra anders. Aber dann, der muss diese Challenge dann ja auch durchhalten. Dass dann jemand sagt, warum haben wir das denn jetzt so gemacht? Weiß ich nicht, fand ich gut. Das ist dann schwierig. Das heißt, wir fangen eigentlich immer an, erstmal die gemeinsame Sprache für die visuelle Markenkommunikation erstmal aufzuzeigen. Darum ist visuelle Markenkommunikation entscheidend. Und wenn ihr darauf achtet, dann seid ihr schon extrem weit. Und dann können alle miteinander sagen, ach ja, stimmt, wir wollten ja, denk mal dran, bei den Bildern, bei der Auswahl das und das zu berücksichtigen oder das. Und dann geht das alles viel schneller. Also eigentlich ist die gemeinsame Sprache und so ein bisschen diesen Kompetenzaufbau, das ist das Entscheidende.
Aber das ist ja schon sozusagen einen Schritt weiter. Da hat ja irgendjemand in der Organisation schon erkannt, dass es überhaupt notwendig ist, um die Arbeitszeit bereitzustellen, um das Budget bereitzustellen, um diese Workshops, die ihr mit den Leuten macht. Was ist denn, ist die Argumentation rund um die Arbeit von Jenny Romagnuk mit den Distinctive Brand Assets? Ist das zum Beispiel ein Hebel, womit man dann Entscheider für das Thema interessieren kann? Weil auch in deinem Sinne möchte ich den Hörern irgendwas mitgeben, die sagen, okay, so, wenn ihr dann mit dem CFO oder dem CEO sprecht und sagt, hey, wir müssen da rein investieren, weil wir verlieren ja, und das Beste ist ja immer Verlusterversion, wenn man aufzeigen kann, wie viel Geld man verliert, wenn man irgendwas nicht tut. Aber in diese Richtung, was sind deine Erfahrungen da? Also was ist die beste Storyline?
So? Also die meisten kennen es ja selber, dass sie sagen, sie fühlen sich eigentlich total unsicher. Also wenn jeder mal selber überlegt, wie sicher fühle ich mich denn eigentlich in der visuellen Markenkommunikation, werden die meisten sagen, geht so. Aber das überzeugt natürlich einen CFO nicht. Weil der sagt natürlich, wieso? Wieso? Das kann ja nicht angehen. Dafür bist du doch hier. Also, aber deswegen, was da, und deswegen sind zwar, es gibt nicht so viele Studien, aber System One hat jetzt ja gerade letztes Jahr diese eine Studie zu konsistenter Markenführung herausgehauen oder auch mal beziffert, was es kostet, wenn man es nicht macht. Und das ist, finde ich, die können wir vielleicht wirklich verlinken. Die ist ja wahnsinnig spannend gewesen, weil das ja Millionen bis Milliarden Beträge sind in den nächsten 5 Jahren, die Unternehmen alleine im UK verlieren, dadurch, dass sie nicht konsistent sind. Und wenn man, das sind dann wirklich belastbare Zahlen, weil die dann wirklich auch fundiert von System One, glaube ich, und dem IPA erhoben wurden. Das könnte man dann mal zeigen. Guck mal, das ist auch nochmal eine Argumentationshilfe. Das macht auch wirklich Sinn. Wir sind sichtbarer. Wir sind stärker mental verankert, wenn wir das so machen. Es ist jetzt kein Bauchgefühl von uns aus. Das ist schon ein Fakt.
Ja, also weil die Argumentation, die Effektivität der jedes Werbekontakts steigt. Ne? Also dieses eben das, was ich in der Anmoderation gesagt habe, Werbung, wer will denn Werbung sehen? Ja, das heißt, es wird aus den Augenwinkeln. Und Jenny hat als Abschluss gesagt, ne, also the least interested buyer ist die Messlatte, über die wir springen müssen. Also das heißt, die Unaufmerksamen, busy und lazy da draußen, und wenn wir da eine geringe Konsistenz haben, dann geht ganz viel von dem Media-Invest verloren, und das ist ja eigentlich die Verlustaversion. Also ihr gebt, wie viel gebt ihr aufs pro Jahr? So und so viel, okay. Dann überlegt mal, 30% davon oder in vielen Fällen 50% davon werden überhaupt nicht euch zugeordnet. Geschweige denn, ob die Botschaft relevant ist. So, dann habt ihr schon mal 50% verschwendet. Wir können euch helfen, dass es nur 35% sind. Und die 15% haben Wert XYZ. Ja, das ist vielleicht ein Weg.
Ja.
Wie passt denn KI da rein? Du bist ein guter, also bist da extrem viel unterwegs, kommentierst das häufig, arbeitest selber damit. Welche Rolle spielt KI in der visuellen Markenführung und ist das vielleicht genau der Nukleus, wo man sagt, okay, wenn ihr euch jetzt nicht mit visueller Markenführung beschäftigt, dann habt ihr in naher Zukunft ein großes Problem.
Also das ist natürlich jetzt wirklich, also die Generative AI hat natürlich in allen Branchen alles aufgerüttelt und es sind natürlich komplett neue Chancen auch für die Unternehmen jetzt da drin, ne? Also ja, du hattest ja auch schon den Steffen Schmidt und den Carsten Baumgart da, die ja auch schon super regelmäßig aufzeigen, was alles schon möglich ist. Und ich habe auch gerade am Anfang extrem viel mitgepromptet und habe jetzt aber mittlerweile, also mir war es wichtig, das ganze Grundkonzept zu verstehen. Ich selber nutze das jetzt noch nicht für Jobs. Wenn ich denn fotografiere ich immer noch echt. Aber weil mir bestimmte Sachen tatsächlich auch immer noch fehlen. Zum Beispiel das Emotionale ist natürlich, also über Text, was Emotionales ist nicht das Gleiche, aber das wird immer besser. Die Unternehmen haben dadurch aber natürlich die Möglichkeit, extrem viel selber zu machen. Du kannst die Shootings quasi selber machen. Du kannst extrem viel Kosten sparen. Aber dafür musst du mehr wissen, als du jetzt weißt. Weil diese externe Abhängigkeit, die glaube ich, noch nie so stark war von externen Partnern, von Content-Producern, von Werbeagenturen etc., die ist extrem groß. Und jetzt zu sagen, wir machen das jetzt in-house, wird wahnsinnig schwierig, weil dafür muss dann wirklich dieses Markenverständnis, diese visuelle Markenkompetenz, die muss einfach da sein. Und die ist in den meisten Fällen nicht vorhanden.
Und wie analysiert ihr das eigentlich? Also habt ihr da ein System oder ein Tool, mit dem ihr so grundsätzlich, also startet, ihr habt noch nichts gemacht, ihr schaut euch die Marke an. Könnt ihr einen Konsistenzgrad bestimmen?
Ja, das machen wir tatsächlich. Wir haben wir hatten ja die Masterarbeit angesprochen und auf Basis dieser Masterarbeit, wo wir so einzelne Faktoren der formalen Gestaltung, also nur auf formaler Gestaltungsebene, haben wir wie so einen Konsistenzchecker gebaut. Und was wir immer machen, wir machen ja gerne so visuelle Kompetenzanalyse oder Visual Assessment nennen wir das. Da können dann wirklich Unternehmen dann auch mal sagen, hey, wir haben das Gefühl, da könnte man was optimieren. Dann gucken wir uns meistens immer so erstmal die Website an und analysieren einfach die ganzen Bilder auf der Website und gucken miteinander, was sie für ein Konsistenzlevel erreichen. Und das können wir dann ausmessen mit diesem Tool.
Und was sind da für typische Fehler dabei, die du so oft siehst?
Ja, einmal alles bitte.
Also alles.
Das ist meistens so. Immer das, was auf der ersten Seite von Getty Images auftaucht, wird dann auch direkt genommen und da wird nicht drauf geachtet, ob das jetzt wirklich passt oder nicht, sondern das sieht doch ganz nett aus, nehme ich. Und ein was wir auch gucken, ist, wie ist eigentlich so der Bias, ne? Wie ist überhaupt die Vertretung zwischen Mann, Frau in Bildern? Also so Sachen beachten wir dann auch schon mit, dass wir gucken, wie ist denn da auch inhaltlich so ein bisschen die Ausgestaltung. Wir gucken auch, wie viele Bilder können eigentlich ganz kleine dem Performance-Marketing zugeschrieben werden, also Bilder, die eigentlich mehr oder weniger jemand grinst in den Laptop rein und tippt rein. Oder gibt es auch Bilder, die eher so emotionalisieren, weil es Geschichten sind, ne? Also Mutter, Tochter, Vater, Sohn, Vater, Tochter, wie auch immer. Da passiert was, ohne dass jetzt direkt ein Produkt oder eine Anwendung gezeigt wird. Und dann gucken wir, wie ist das Verhältnis? Da gehen wir so ein bisschen auf dieses 60-40, je nach Market natürlich unterschiedlich, aber von Field und Binet, wo wir gesagt haben, wie ist das denn visuell vertreten da auf der Webseite? Ist es eigentlich nur Performance-Marketing oder ist es da auch, dass da schon auch Markenführung visualisiert ist? Also oder die Marke auch durch Bilder gestärkt werden soll. Und das ist alles so ein Feedback, das wir dann in so einem Visual Assessment geben, sagen, hey, guck mal, das haben wir festgestellt. Und es sind ja meistens wirklich dann nur, wähl einfach andere Bilder aus. Das kostet dich ja nicht mehr. Du weißt nur mehr und suchst anders. Das heißt, du gehst ja trotzdem zu Getty Images oder du promptest das oder du machst ein Fotoshooting oder wie auch immer. Du weißt nur, was du suchst. Und momentan suchst du einfach irgendeins. Und das wollen wir ändern. Und dadurch helfen uns diese Tools, vor allem dieser Konsistenzchecker, den nutzen wir auch in unseren Trainings, weil wir dann sagen, so Leute, eure Aufgabe ist jetzt für die und die Marke 5 konsistente Bilder zu finden. Und dann dürfen die überall gucken, in der online oder Getty oder auch in der eigenen Datenbank und packen die dann zusammen und messen dann den Konsistenzscore, um auch mal selber ihre eigene Konsistenz, wie gut kann ich eigentlich schon konsistent analysieren. Und was ganz schön ist, wenn wir das in der Gruppe machen, dass sie dann auch gucken, wie haben die anderen, was sind die Werte der anderen? Und kriegen dann direktes Feedback, ah, meiner ist aber schlechter. Und dann gucken sie die an, was haben die anderen denn ausgewählt und merken, ah, du hast auf sowas geachtet. Also überhaupt dieses Auseinandersetzen damit passiert dadurch, dass wir so ein Tool haben, der dann so ganz neutralen Wert ausspuckt. Ich könnte natürlich auch sagen, hey, ist nicht so konsistent, aber dann auch mir wird nicht geglaubt. So, also ja, dieses Tool.
Wir leben im Zeitalter der Rechtfertigung, wir brauchen Zahlen.
Richtig. Diese Zahlen werden eben durch dieses Tool da geliefert.
Ja, ja, cool. Und was mir dazu gerade als Gedanke gekommen ist, es ist ja wahrscheinlich schon so, wenn man in einer Branche tätig ist, dann sind ja die Zielmotive, die die einzelnen Marken bedienen, häufig sehr, sehr ähnlich. Ja. Aber das Distinctiveness, also die bestimmte Stil, den man dann, in dem man das Motiv bedient, da kann man wahrscheinlich ein einzelnes Bild, kann man auf alle Marken mappen. Aber wenn eine Marke konsequent diese Art von Bildern verwendet, dann besteht die Gefahr, dass, wenn ich das Bild verwende, ich die andere Marke aktiviere. Also mein Lieblingsbeispiel ist da, als ursprünglich die CLPs eingeführt wurden und die H&M als einer der ersten großen Marken dort immer diese Supermodels auf weißem Hintergrund mit dem kleinen Preis gemacht haben. Rechts unten war dann H&M. Da hatte C&A ja gesagt, ja klar, können wir uns auch leisten. Wir mieten jetzt auch ein paar Supermodels, auch auf weißem Hintergrund und machen dann unten rechts das C&A-Model rein. Und dann 2/3 in der Werbeerfolgskontrolle kam raus, 2/3 der Leute haben dann gedacht, sie hätten eine H&M-Werbung gesehen. Und das ist ja ein schönes Beispiel. Also visuelle Konsistenz im Code hat dann für die Konkurrenz sogar die Gefahr, wenn ich dann anfange so zu kommunizieren, dass ich dann die andere Marke aktiviere und darauf auf das mentale Konto einzahle.
Das hast du eigentlich grundsätzlich in der visuellen Markenkommunikation, wenn du das Logo abhältst, dass eigentlich dann immer das Bild dem Kategorieführer eigentlich zugeordnet wird. Eigentlich immer. So. Also es sei denn, es sieht wirklich so anders aus, dass es da gar nicht zugeordnet werden kann, weil die Schublade einfach sagt, das passt hier nicht rein. Das ist nicht Apple. Das ist nicht wie auch immer, ne?
Wer das sehr gut gemacht hat, aus meiner Sicht, war Kongstar auch. Ja. Ne? Also erinnerst du dich, diesen Look and Feel von diesem schwarzen Hintergrund mit diesen, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, diese Umkehrfarben. Ja. Ne? Also wo die Menschen ja dann praktisch wie Comicfiguren wirkten. Ne? Und dann diese super Knallfarben da drauf. Der Stil, ja, den konnte kein anderer Telekommunikationsanbieter mal eben benutzen. Weil
und die hatten ja sogar den Rebrand. Du warst ja auch dabei, als die den Case vorgestellt haben beim Brand Summit in München war das doch, glaube ich. Ne?
Genau.
Und was ja ganz spannend war, wie sie gemerkt haben, die ist so stark positioniert, wir können das eigentlich nicht ändern, wir müssen aber irgendwie refreshen zumindest und haben das ja eigentlich sehr elegant gelöst, dass sie immer noch in diese Codes nicht zerstört haben und gesagt haben, jetzt sind wir was ganz anderes, sondern eigentlich versucht haben, dass da immer noch innerhalb, dass sie wie in dem Brandcode drin bleiben konnten, nur revitalisiert haben ein bisschen.
Mhm. Und was mir da so auffällt, ist, dass viele Markenverantwortliche haben ja Angst davor, die gleichen Motive zu bedienen wie die Konkurrenz. Ne? So dieses Differentiate or Die. Wir müssen ja anders sein. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht distinkt, also diese einzigartige Art, das zu versprechen, was die Kategorie treibt. Das ist der eigentliche Wettbewerbsvorteil. Weil sonst ist man einzigartig, aber irrelevant, weil diese Einzigartigkeit in zu wenig Momenten eigentlich relevant ist. Ja, und mein Beispiel ist da mit Red Bull, ne? Leistung, wann suche ich Leistung im Alltag, wann suche ich Erregung und wenn ich mich auf Erregung positioniere wie Monster, dann ist halt deutlich weniger oft im Alltag als Red Bull.
Ja.
Und dass man da so den Mut vielleicht auch jetzt mitgibt, zu sagen, hey, schaut euch mal an, also habt das Selbstvertrauen, die Grundtreiber der Kategorie zu bedienen, aber auf einzigartige Weise und eure Bildwelt kann da einen enormen Beitrag zu leisten.
Und es ist wahnsinnig schwierig, natürlich wirklich einzigartig jetzt im Bereich der Bildwelten zu sein. Also weil es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, da völlig einzigartig zu sein, weil Wenn du beispielsweise das Medium Fotografie wählst, ist es ja auch eingeschränkt. Du kannst heller sein, du kannst dunkler sein, du kannst mehr artifiziell sein oder mehr echt oder so dokumentarischer. Aber grundsätzlich bleibst du dann doch in einem Korsett, wo du auch nicht völlig ausbrechen kannst. Aber darum ist es auch gar nicht schlimm. Und das hat Mark Ritson auch ganz spannend gesagt. Er sagt, du wirst kaum was finden, wo du wirklich nur eine Sache hast, die kein anderer hat. Das wird es ja so nicht geben. Aber dann hab doch die Sache einfach besonders stark oder besonders gut. Und das ist zum Beispiel, wenn du sagst, wir möchten Storytelling machen, dann mach es bitte so, dass es wirklich emotionalisiert. Weil was immer passieren wird, wenn du ein neues, sagen wir, du hast ein Rebranding oder du hast dein Branding ist erfolgreich, du wirst immer das Problem haben, dass andere das kopieren werden. Wir haben vorhin über die Ästhetik gesprochen und auch über diesen Vibrant Color Code, den VW eigentlich immer gefühlt für mich so mit als erstes hatte. Den haben alle anderen auch übernommen. Also es wird immer irgendwann der Punkt kommen, wo du merkst, ey, das sind doch eigentlich wir. Aber da muss man keine Angst vor haben. Weil wenn man das relativ stark schon in den Köpfen positioniert hat, passiert genau das, was jetzt bei H&M und C&A passiert ist. Genau das passiert dann auch. Das muss überhaupt, das ist gar kein Stress auf die Brandmanager, die es zuerst gemacht haben. Das ist nur Stress für die, die dann das nachmachen und merken, bei uns passiert gar nichts in den Zahlen. Was sind da? Aber bei der Konkurrenz geht es richtig ab. Wieso? Also das heißt, man kann da wirklich mit Ruhe sagen, vielleicht guckt man in der Kategorie, wie sind die anderen grundsätzlich positioniert, auch visuell vor allen Dingen, dass man nicht sagt, okay, der Kategorie Meister, der hat jetzt das, jetzt machen wir es genau so, das sollte man vielleicht nicht machen. Aber wenn man sich dann einfach positioniert, dann einfach dabei bleiben und zwar jahrelang. Und eine Bildwelt muss mindestens 5 Jahre. Und dann kann sie leicht revitalisiert werden oder es kommen neue Motive dazu. Das ist auch ein weiteres Problem, dass die Bildwelten auch in Quartalen, genau wie die Kampagnen, umgesetzt werden sollen, was auch nicht funktioniert, weil eine Bildwelt ist halt auf mindestens 3 Jahre oder 5 Jahre ausgelegt. Das heißt, das Budget ist eigentlich ein komplett anderes. Und das kannst du nicht mal in dem Quartal machen, weil du wirst nie eine große Bildwelt erzeugen mit einem Quartalsbudget. Problem ist, dann schmeißt du die in diesen Riesentopf von bestehenden Bildern mit rein, da geht die unter. Die hat gar keine Chance, jemals zu erstrahlen, weil dann nächste Woche sagt einer, ja, jetzt habt ihr gar kein Bild von jemandem, der am Serverschrank steht, dann nehme ich dort das alte. Und dann hast du das Problem wieder, dann ist es eigentlich schon damit aufgeweicht. Und das passiert auch großen Marken. Also große Marken, die nach dem Rebranding sagen, das sind wir und das erste Plakatkampagne ist ein altes Bild, was überhaupt nicht reinpasst und keinem fällt es auf. Also das beobachten wir sehr oft. Und dementsprechend, man wird nicht komplett distinkt sein können, wie bei einem Logo oder bei einer Schriftart, die du dir selber schreibst oder eine Farbe, die du vielleicht sogar schützt, wie jetzt bei Magenta. Aber du wirst zumindest, wenn du konsistent bist, kannst du da doch schon eine gewisse Eigenständigkeit erhalten.
Und da geht es ja dann, der nächste Schritt wäre ja dann also erstmal formal sozusagen eine Konsistenz herzustellen und dann inhaltlich zu werden. Ne? Also George Clooney im Motiv und ich spreche über Kaffee, ja, dann habe ich halt, ne, dann, das ist ein ownable Asset. Ne? Ja. Und the most ownable Assets sind halt Characters. Ne? Haben wir auch jetzt viele Studien zu. Und die sind total aus der Mode geworden. Das heißt, wenn in dieser Bildwelt dann plötzlich ein Character auch reinkopiert, auftaucht oder nur im Hintergrund sichtbar ist, dann aktiviert es sofort die Marke. Ja. Ne? Das heißt also, man hat eine ganze Klaviatur, um diese Distinctiveness herzustellen. Und die stärkste Klaviatur ist natürlich der Inhalt der Bilder an sich. Ne? Also wenn ich da etwas besitzen kann, was nur wir so zeigen können. Aber wie du mit dem Lufthansa-Beispiel genannt hast, also die einzige Fluglinie, die immer mit dieser, war das eine untergehende Sonne oder eine aufgehende Sonne?
Ich glaube, das war einfach eine tiefstehende Sonne. Also
eine tiefstehende Sonne,
was auch immer. Das war nicht Sunrise oder Sunset, sondern es war grundsätzlich tiefstehende Sonne, ja.
Tiefstehende Sonne und strahlte, ne? Ja. Dieses Nonstop You war ja genau.
Ich will gerade, ob das Nonstop Uni schon danach war. Aber also es gab da noch einen Claim, den weiß ich zum Beispiel schon gar nicht mehr. Ich weiß aber, wenn du mir ein Bild zeigst, weiß ich sofort, was es ist. Oder ich kann dir die Bilder sogar noch beschreiben, also zumindest
Ja, genau. Wurf, und dann ist es auseinander, ich erinnere mich auch, dann ist es irgendwie auseinandergeflogen, ne? Von den Codes. Ja. Super, super spannendes Thema, super relevantes Thema. Ich glaube, das haben wir rausgearbeitet. Wenn du jetzt Markenverantwortlichen so 3 Dinge mitgeben würdest, das aus deiner Erfahrung, was sind die 3 Dinge, die dir wünschen? Die Fee steht auf dem Tisch. Denk da dran und da dran. Und wenn es nur 2 sind, ist auch nicht schlimm.
Also der erste Wunsch wäre wirklich zu sagen, visuelle Markenkommunikation ist viel mehr als Dekoration. Es ist viel mehr als Dekoration und beschäftigt euch damit, weil es kann extrem bei der Markengestaltung helfen, die visuelle Markenkommunikation. Nummer 2 ist tatsächlich die Teams enablen. Also ich habe ganz oft festgestellt, dass viele sich wirklich unsicher fühlen in der visuellen Markenkommunikation. Das muss ja überhaupt nicht sein. Also man kann ganz simpel den Mitarbeitenden einfach sagen, das wären so die Schritte, guck mal, lies dir das mal durch. Da gibt es extrem viel gute Literatur auch. Also wenn man jetzt nicht unbedingt einen großen Kurs machen will, sagt, hey, lies dir doch mal was da durch. Gib den Leuten auch Zeit. Und das Dritte, vertraut euch selber auch manchmal ein bisschen mehr als den Externen. Weil ich habe extrem viel, also das sehe ich ja auch am Set, auch die Externen wissen nicht alles besser als die Internen. Also eigentlich, die Internen wissen es eigentlich am besten. Die Marke wird im Unternehmen vor allen Dingen gelebt. Und gerade in der visuellen Markenkommunikation sollte das eigentlich nicht anders sein. Also es muss eigentlich klar sein, dass wenn ihr euch was überlegt, dann ist das schon auch richtig. Und lasst euch dann nicht erzählen, nee, das muss jetzt irgendwie ganz schnell den und den Trends oder so gefallen. Das ist Quatsch. Also ihr wisst am besten, wie sich die Marke anfühlt, vertraut auf euch, eignet euch die wichtige Kompetenz an und dann könnt ihr das auch umsetzen.
Ja, super. Und wenn du klassische Markencode von Markenkraft, wenn du denen dann noch einen Bildschirmschoner auf den Computer zaubern kannst, komm morgens zur Arbeit, welchen Impuls würdest du ihnen mitgeben?
Ja, jetzt hast du mich, weil den hatte ich mir so fest überlegt und den hatte ich mir sogar auch
Der soll doch spontan kommen, Per. Ja. Jetzt verrätst du hier, dass ich das Skript vorher bekannt gebe.
Ja, und der fällt mir eh nicht ein, deswegen muss er jetzt spontan kommen. Das ist das Problem. Also da mache ich das Gegenstück zu Jenny Romaniuks Konsistenz. Also sie hat ja ein Chapter geschrieben, Konsistenz, Konsistenz, Konsistenz. Da schreibe ich einfach nur Kompetenz, Kompetenz, Kompetenz.
Okay, also arbeitet an euch. Markenwachstum durch Markenwissen. Und ein Teil davon ist das Markenwissen zur visuellen Kommunikation. Super. Vielen Dank, Per.
Danke dir.
War ein super inspirierendes Gespräch. Und ich glaube, die Hörer haben echt viel mitgenommen, warum visuelle Markenkommunikation mehr als hübsche Bilder sind. Herzlichen Dank dafür.
Danke dir, Ole.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.